In der Apostelgeschichte lesen wir, dass da, wo die Geschwister zusammengekommen sind, haben sie alles miteinander geteilt. Jeder brachte etwas mit von dem, was er hatte. Und so ist es auch bei uns, so leben wir, davon leben wir als Gemeinde, dass wir mit dem, was uns gegeben worden ist, einander dienen und daran auch Jesus verherrlichen. Das ist eine Form der Gemeinschaft, die Christus seine Jünger gelehrt hat. Und ich bin froh, dass wir als Gemeinde sie praktizieren. Nicht nur am Sonntag, sondern durch die Woche hindurch dienen wir einander im Hauskreis, unter den Jugendlichen, Teens, die junge Erwachsene, Frauen beim Frauenfrühstück und darüber hinaus, während sie einander besuchen im Krankenhaus, zu Hause, helfen einander beim Umzug. Da nicken welche, da sind wohl wahrscheinlich an die 11 oder 12 umgezogen in den letzten Wochen. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass unser Zuhause nicht hier auf Erden ist. Wir sind Zeltbewohner, wie Paulus es war. Zeltmacher und Zeltbewohner. Wir sind hier nur für eine kurze Zeit unterwegs. Aber zurück zum Thema. Geben und teilen. Und wir sind dankbar für all dem, was gegeben wird. Und zwar nicht nur in Kollektenkorb und Gelder, die überwiesen werden, sondern ein jeder bringt das, was er hat. Es gibt viele, die haben nicht so viel Geld und dafür geben die Jesus aus Liebe heraus auf andere Weise. Und Jesus sieht all dem. Es gibt nichts, was du in der Gemeinschaft hineingeben kannst, ohne dass er es sieht und es dir 100-fach zurückgibt. Also wenn du Geschäftsmann bist, dann ist es eine gute Investition. Reich Gottes, bei der Bank gibt es 3 Komma, wenn du Glück hast. Im Reich Gottes gibt es 100%. Also herzlichen Dank für euer Gaben durch die Woche hindurch, durch die Monate und Jahre, wo ihr treu gegeben habt. Die Anbeter hier geben in der Woche, die geben Stunden im Monat. Üben sie für euch, die Techniker kümmern sich um die Technik und dass es nicht so einfach ist, haben wir letzte Woche, bin ich an, schon erlebt. Diesmal liegt es an mir. Ja, also wollen wir danken. Jesus, wir danken dir. Du hast uns so viel gegeben. Wir fassen das nicht im Kopf und wir können das mit Worten nicht ausdrücken. Deine Güte, deine Liebe, deine Gnade und deine Barmherzigkeit, deine Güte übertrifft unser Vermögen, es überhaupt zu begreifen. So öffne du unsere Augen, dass wir freudige Geber sein können. Und wir preisen dich, dass wir in vielen Dingen dir geben können, aus Überfluss heraus. Und wenn es Überfluss an Gesundheit ist, Jesus, wo wir die Kranken besuchen, die Leidenden besuchen, so geben wir dir. Und wir tun es für dich. Wir danken dir, dass du das in Matthäus, in dein Wort bestätigst. Wenn einer diesen Kleinen etwas gibt, so gibt er es mir. Und wir danken dir davor für das Vorrecht, einander zu dienen und darüber hinaus Menschen, die dich nicht kennen. Gepriesen sei dein Name. Amen. durch die freiwillige Entscheidung, die wir getroffen haben als Menschen und nicht nur getroffen haben, sondern immer wieder treffen, als Menschheit, als Völker, als vereinte Völker, wenn man die EU sieht. Durch die freiwillige Entscheidung, die wir als Menschen immer wieder treffen, uns von Gott zu trennen, zerstören wir uns selbst mehr und mehr. Das Problem, das wir haben als Menschen, ist Gottesferne. Deswegen ist Jesus gekommen, um uns Gott nahe zu bringen. Und je näher wir Gott kommen, je mehr Freiheit, je mehr Frieden, je mehr Hoffnung, je mehr Heil zu finden ist. Gottes Ferne ist unser Problem. Und unsere Gesellschaft entfernt sich immer mehr und mehr von Gott und leidet darunter. Sein Volk sagte, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Hinweg mit ihm, da müssen wir dran denken jetzt diese Tage. Jesus war einsam. Er gab sein Leben und wurde abgelehnt und verworfen, sogar von seinen anderen eigenen Jüngern. Die Gesellschaft sagt, wir wollen die Ordnung, die Gesetze Gottes nicht haben. Und Jesus sagt, die Gesetzlosigkeit wird zunehmen beziehungsweise überhand nehmen. Die Gemeinschaft der Völker, die Gemeinschaft der Gesellschaft, die Gemeinschaft in der Gesellschaft wird kippen. Es wird überhand nehmen. Und wir sehen, wie alles kippt heute, umkippt. Wir sagen, Jesus, raus mit dir, raus aus unserer Gesetzgebung in der EU, raus aus unserer Moralvorstellung. Nicht nur in Hollywood, sondern überall. Raus aus unseren Schulen. Raus aus unseren Krankenhäusern. Und da sehe ich nicht nur, ich finde das dumm, wenn wir uns auf ein Kreuz auf der Intensivstation festlegen, darauf fixieren. Das ist das, was dahinter steht, die Haltung, die dahinter steht. Doch diese Woche in der Zeitung, wo sind die Kreuze? Sie sind in Abfalleimer. Und es geht mir nicht um dieses Kreuz aus Holz, dieses kleine Gegenstand, was in ein Mülleimer landet. In sich selbst ist das Kreuz nicht irgendein heiliges Objekt. Ist das, was es repräsentiert und die Haltung dahinter, dass man es ablehnt. Sogar in unserer Not, in unserer Krankheit sagen wir raus mit dir. Unseren in ein christliches, ehemalig christlich geprägtes Land, unser Heiland, schmeißen wir aus den Krankenhäusern heraus. Raus, raus, raus mit ihm. Und ich finde diese schreckliche Haltung, wenn ich mich prüfen lasse, vom Wort Gottes in mein eigenes Herzen, ich sehe die Gefahr in mir. Es ist nicht nur die Gesellschaft, es ist nicht nur die Kirche, sondern es ist die Sünde in mir, die genau dieselbe Eigenschaft hat. Und Jesus spricht ganz klar, und ich liebe Jesus, weil er Klartext spricht. Wir haben gesehen, wie Jeremia, für diejenigen, die letzte Woche nicht da waren und sich Notizen machen, in Jeremia Kapitel 2, Vers 17 bis 22 haben wir gelesen, dass Gott sagt zu seinem Volk durch den Prophet Jeremia, ihr seid selber schuld. Ihr habt's nicht anders gewollt. Und das ist kein Vorwurf. Gott macht keine Vorwürfe. Sondern Gott erklärt was. Er richtet mit den Menschen. Er möchte gern, dass der Mensch versteht, was er da tut. Denn der Mensch ist blind und geht in die Irre und weiß nicht, wo es lang geht. Und in Kapitel 16 von der Offenbarung, da sind wir heute, Offenbarung Kapitel 16, haben wir die sieben Schalen des Zornes Gottes über die ganze Erde gesehen. Wir haben gesehen, dass von Siegel zu Siegel, von Engel zu Engel, von Posaune zu Posaune, von Schale zu Schale, es schlimmer wird. Schlimmer im Sinn der Grausamkeit, aber schlimmer auch im Ausmaß. Zuerst ging es um ein Drittel hiervon, ein Drittel von da, aber jetzt geht das zum Ende hin in diese Schalen, die ausgegossen werden auf die Erde, dass die ganze Erde betroffen ist. Wie Menschen, die das Tier anbeten und die Nummer 666 angenommen haben, wie sie mit Beulen und Geschwüre bedeckt werden. Das Wasser im Meer und in den Flüssen wird zu Blut und alle Lebewesen im Wasser sterben. Wir sind heute nicht so weit davon entfernt. Wir brauchen nur zu Ostsee, oder? Alles tot. So unwahrscheinlich, auch als gottloser, normaldenkender Mensch, muss ich das ernst nehmen. Die Erde wird heiß wie Feuer und die Menschen werden versenkt von der Hitze. Es gibt Länder in Afrika, die jahrelang keinen Regen mehr gehabt haben. Die Wüste nimmt zu. Ich möchte das nicht begrenzen auf diese Dinge. Ich will nur sagen, für den normalen, denkenden Menschen ist das deutlich zu sehen, wenn er nur sachlich ist. Den Thron des Antichristen, des Tieres, wird mit Finsternis bedeckt und aus dem Mund des Tieres, des Propheten und des Drachens kommen Dämonen heraus, die wie Frösche ausschauen. Das ist alles da geschrieben in Kapitel 16. Menschen werden so von diesen Dämonen und Angst geplagt, dass sie ihre eigene Zungen zerbeißen. Sie zerfleischen sich selbst. Und für uns gläubige Menschen ist Selbstzerfleischung ein Zeichen von böse Bindungen oder Besessenheit. Wer das, was am wertvollsten ist, selbst zerstört, Zerstümmelung, ist nicht göttlich, mit Sicherheit. Menschen werden so von Dämonen und Angst geplagt, dass sie ihre eigenen Zungen zerbeißen. Die Luft wird so verpestet, dass die Menschen kaum noch Luft kriegen und drohen zu ersticken. Das steht alles da geschrieben in Kapitel 16. Was wir dann lesen dazu, aber die Menschen lästern Gott wegen der Plage des Hagels. Vers 21 von Kapitel 16. Bei diesem Hagel mit Hagelkörner, Hagel, das kann auch Hagel aus Feuer sein. Manche legen das aus als Atomkrieg. Wir wissen es nicht. Diese Dinge sind sicherlich auch sinnbildlich gemeint, aber oft nicht nur. Und darauf wollen wir uns nicht versteifen. Wir wollen uns nicht auseinandersetzen. Das haben Schriftgelehrten über hunderte von Jahren diese Dinge interpretiert auf ihre Weise und sind immer wieder daneben gelandet mit ihren Vermutungen und Auslegungen. Vers 21, und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel von Himmel. Zentnergewichte, das würde heißen 250 Kilo, oder? 500 Pfund. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Pflege des Hagels, denn diese Plage ist sehr groß. Kapitel 17, Vers 1. Mittendrin in den Ganzen kommt einer zu Johannes. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, rede mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Dieser Satz wird hier wiederholt und eigentlich, ich habe nachgeschlagen, geguckt in andere Übersetzung, eigentlich heißt das, dass die große Hure über oder auf viele Wassern sitzt. Und wir werden lesen, was diese Wassern sind. Nämlich diese Wassern, wird uns auch in diesem Text, in diesem Kapitel erklärt, das sind die Völker. Hier haben wir eine Hure, die auf die Völker sitzt. Das ist ein Zeichen von Dominion, von Herrschaft. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass in Hesekiel Kapitel 34 über diese Form der Herrschaft deutlich gesprochen wird. Der Heilige Geist spricht die Hirten Israels an und stellt ihre Art, das Volk zu führen als Hirten in Frage und sagt, ihr herrscht über das Volk, ihr fließt, ist das richtig, die Schafe? Ein Vlies abschneiden und verkauft es. Häuten. Häuten oder morgen? Die Haut abziehen. Wir sagen auf Englisch fleece the sheep. Also, die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Und wir sehen in diesem Bild, dass es 10 Könige sind, die mit diesem Tier herrschen hier auf Erden. Viele haben das sehr früh auf die EU, als es 10 Länder waren. Nun sind das keine 10 mehr, sondern wie viele? Was machen wir nun? Wir warten. Aus 13 oder 14 oder wie viele sind wir bitte? 27. Wirklich? Wahnsinn. Nee. Ja? Hinterm Mond bin ich. Pah, weltfremd. Irgendwann. Viele haben gedacht, das sind die GUS, die GUS-Staaten. Lass uns doch die grobe Richtung sehen hier. Uns nicht ablenken lassen von dem, was wir da irgendwo extrem in eine Interpretation hineingehen. Wichtig ist, dass diese Hure mit den Königen, die Hure wird die Könige, diese Politiker, Machthaber, die Größen auf Erden unter sich haben, unter ihrer Gewalt. Sie werden sich aber später drehen und sie vernichten, das steht auch hier im Text. Mit der Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier. Matthias hat da schöne Bilder. Und er brachte mich im Geist in die Wüste und ich bringe euch jetzt vor die Leinwand. Ich bin zwar nicht Johannes, auch nicht Petrus, aber ich denke, dass die Kirche hier gemeint ist und das ist unübersehbar. Man muss die Augen schließen. alle Evangelikalen fast ohne Ausnahme, Ausleger, Bibellehrer, meinen, dass es die Kirche ist, die hier gemeint ist. Und aus diesem Grund wollen wir das studieren. Nicht mit dem Finger zeigen, sondern wir wollen studieren, was das Wort Gottes dazu sagt. Vielleicht wird es uns deutlich, ob es tatsächlich diese Kirche ist. Und er brachte mich im Geist in der Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlichen Namen. Also scharlachrot, voll lästerlichen Namen, da gehen wir noch drauf ein, und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Die Häupter sind die Könige. Oder, ja, die Könige, das sind die Völker im Ablauf der Zeit. Die Hörner sind die Könige. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und mit Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand voll Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihren Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und alle Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken vom Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesus. Und Johannes sagt, und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Er war überrascht über den, was Gott ihm gezeigt hat. Gott hat ihm die Augen damals geöffnet, dass er dies erkennt, wer die Hure ist. Und er war selber überrascht und wunderte sich. Wir lesen aber in Vers 8, dass auch die Völker sich wundern, als sie sehen, wer das Tier, das Tier war oder ist. Wir haben gelesen, lästerliche Namen, das ist Blasphemie. Die Päpste sagen, sie seien Vertreter Gottes auf Erden, dass sie Vollmacht haben über die Seelen der Menschen, dass sie die Macht haben, Sünde zu vergeben oder nicht, dass sie die Macht haben, zu erlösen, und zwar nur durch ihre Kirche, dass sie Macht haben, heilig zu sprechen und. So viel Macht haben. Das ist Blasphemie. Das ist das, was hier gemeint ist. Sie lästern. Wir haben gesehen, die Farbe in Vers 3, Scharlach. Die Farbe der Päpste. Die Farbe des päpstlichen Thrones. Die Farbe der 12 Männer, die diesen Thron tragen. Sie herrscht in Scharlach. Scharlach stellt das Böse, stellt Satan dar und stellt das Blut von vielen Gläubigen, die durch die Kirche getötet wurden in den letzten Jahrtausenden. Die Hüte und Gewänder der Kardinäle. Und wenn du nicht glaubst, dass Rot die Farbe Satans ist, musst du nachlesen in Offenbarung Kapitel 2 und 12 und Vers 3, da steht es deutlich. In Vers 4 hier sehen wir Unreinheit ihrer Hurerei. Die Taten der Päpste und Priester sind bekannt von Mittelalter. Bitteschön, vom Mittelalter, nicht nur heute. Von Mittelalter bis heute. Das war in Vers 4, Unreinheit ihrer Hurerei. Vers 6, trunken vom Blut der Heiligen und Zeugen Jesus, das, was ich bereits schon angedeutet habe, die Farbe des Blutes. In die Inquisition und über 500 Jahre lang wurden Tausende von Gläubigen zu Tode gequält. Wir vergessen das. Auf grausame Art und Weise verbrannt und enthauptet. Alles im Namen der Kirche. Historiker sagen, dass es die brutalste und animalischste Animal steht. Ich weiß gar nicht, ob das Wort überhaupt auf Deutsch gibt. Brutal heißt wahrscheinlich animalisch sowieso. Zeit in der Geschichte der Menschen war, der Menschheit war. Es gab keine schlimmere Zeit als die Inquisition. Dave Hunt schreibt in seinem Buch, dass die römische Kirche mehr Gläubige getötet hat als Hitler Juden in den letzten Weltkrieg. Da sind keine Vorwürfe, da sind Feststellungen. Die Geschichte bestätigt das, was hier geschrieben wird. Mir geht das gar nicht. Wir haben nicht das Recht, mit dem Finger zu zeigen. Dr. H. Halley schreibt, dass die Päpste Roms ihre Wurzeln, und das finde ich unheimlich interessant, in den Kaisern Roms haben. Nero und alle anderen Kaisern, da haben die Päpste ihre Wurzeln. Päpste ging es um Macht, sie waren Gott. Der heutige Papst ist der Vertreter Gottes. Wobei, wenn man genau nachliest über die Päpste, gab es Päpste, die gesagt haben, dass sie Gott sind. Genauso wie die Kaiser. Dass die Päpste Roms ihre Wurzeln in den Kaisern Roms haben. Sie haben nur die politische Macht in eine religiöse Macht umgewandelt. Und wenn du dir das anschaust, dann siehst du, dass das, was das Wort Gottes uns sagt, stimmt. Das, was aus der Kirche entstehen wird. Und ich, Johannes, wunderte mich sehr, als ich sie sah. Vers 6 von Kapitel 17 von der Offenbarung. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und 7 Häupter und 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen, dazu kommen wir noch, aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens, von Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, das es gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird. Weißt du, dieser Eindruck, heilig zu sein, Gott zu repräsentieren, Gottes Vertreter zu sein, als Papst, Priester oder Kirche, das glauben so viele, an haben sie angenommen. Und die werden sich wundern, dass es eben nicht so ist. Und wenn man hineinschaut, sieht man, dass es in vielen Fällen, nicht in allen Dingen, in vielen Dingen nicht so ist. Vers 9, hier ist Sinn zu dieser Weisheit. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Herrschaft, Macht. 7, die Stadt auf 7 Bergen, gibt es nur eine auf der ganzen Welt. Und sie ist immer als solche bekannt gewesen und ist heute noch als solche bekannt, Rom. Unmissverständlich. Da gibt es auch keiner, der das widerlegen kann. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Bitte sitzt, macht, ruht sich aus, nutze aus. Und es sind 7 Könige. 5 sind gefallen, also Berge und Könige, stellt es dar, Macht. Völker, die sich erhoben haben. 5 sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Hier ist das, zuletzt ist das neo-römische Reich gemeint. Zu Johannes Zeit, damals, wenn wir chronologisch durch die Geschichte gehen, zu diesem Zeitpunkt hatten schon 5 Weltreichen regiert. Ägypten, Assyrien, Babylonien, Persien, und den Griechischen. Wir haben auch da, das sind Römer und kein Grieche. Alle die sind gewesen und einer ist zu der Zeit, als Johannes das sieht, einer ist das Römische Reich. Und er sieht diese Dinge und sagt, Wahnsinn, kann ich nicht glauben. Einer ist und einer wird kommen, ein Revival, eine Erweckung des Römischen Reiches. Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der 8. Und wo dieser 8. herkommt, damit wir nicht verwirrt werden, steht hier im Text. Und es ist einer von den 7. Der entsteht aus den 7. Und fährt in die Verdammnis. Gott wird den Antichrist, das Tier, Satan richten. Und das taucht immer wieder auf. Gottes Macht wird immer wieder klar dargestellt im Text, damit wir keine Angst bekommen vor diesem Tier und den Drachen und den Propheten. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Für eine Zeit. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Die werden gegen das Lamm kämpfen. Also das Tier. Diese Macht, diese religiöse Macht wird gegen Christus kämpfen, gegen das Lamm. Anscheinend ist sie für, aber am Ende wird sich zeigen, dass sie nicht für ist. Genau wie es bereits heute und auch in den vergangenen Jahren deutlich wird, dass diese Kirche nicht für die Juden ist und nicht für Israel ist, sondern sie ist anstatt des jüdischen Volkes und sie ist gegen Israel. Wenn man genau liest und beobachtet diese Kirche, Vers, hilf mir, 14. Die werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden. Wieder. Überwindung. Denn es ist der Herr aller Herren und Könige aller Könige. Dieses Lamm ist wahre Macht. Jesus sagt, Macht, die Macht Gottes offenbart sich in Schwachheit. Das Lamm. Das sind Bibelworte. Das ist das, was die Bibel deutlich macht. Die Macht und Kraft und Herrlichkeit Gottes offenbart sich in Schwachheit. Wo sehen wir das? Christus als Baby. Der Schöpfer Himmel und als kleines Puperchen in einen Korb. Dem Nil ausgeliefert. Welch ein Elend, welch eine Ohnmacht. Ausgelacht, in Stich gelassen, die religiösen Männer der Zeit, Sadduzäer, Pharisäer und Schriftgelehrten, haben ihn wie ein Stück Dreck behandelt von oben herab. Er blickte nicht durch, er war ein religiöser Spinner. Sie hätten sich nur selbst sehen müssen in den Spiegel ihre Vorwürfe. Sie waren die religiösen Spinner und nicht Christus. Das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, sind berufen und auserwählt. Das sind die Gläubigen. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Okay? Also, hab euch nicht ein vom Pferd erzählt. Die Hure treibt Hurerei mit anderen Religionen. Und wir sehen, dass in Asien wer gereist ist. Und ich möchte so gern nach Rom reisen. Ich bin noch nie in Rom gewesen. Je mehr ich den Text lese, je mehr ich nach Rom gerne fahren würde. Ich möchte das sehen. Aber wer viel gereist ist in Tempeln, auch in katholischen Tempeln, in Asien, Südamerika, Südafrika, in Afrika, überall auf der Welt, haben oder hat die katholische Kirche heidnische Religionen umarmt und mit eingebettet in ihr Tempel. Die Götzen und die Dämonen der Völker sitzen mit drin und sie nehmen das nicht nur auf in Bildern in ihrer Kirche, sondern sie betten sie mit ein in der Lehre. So kommt man zu Macht. So kann man dann über viele Völker, indem dass man sich anpasst und alles umarmt. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast und das Tier, die werden die Hure hassen und werden sie ausplündern. Sie ist auch dran. Die werden sich gegen der katholischen Kirche, gegen der römischen Kirche wenden. Sie haben sie benutzt. Sie hat über Jahrhundert Menschen benutzt. Jetzt wird sie benutzt von den Menschen. Rettung. Es geht zurück. Es kommt zurück wie ein Bumerang. Du erntest das, was du siehst. Das ist ein geistliches Gesetz und es gilt auch für die Kirche. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Wie die Sünde es tut mit uns. Unsere Sünde verbrennt unsere Seele. Es ist wie ein Feuer in uns, das brennt. Und es frisst unser Fleisch. Denn Gott hat ihnen in ihr Herz gegeben, nach seinen Sinn zu handeln, in eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werde die Worte Gottes. Das heißt, Gott ist in control. Gott herrscht über all dem, all diese Grausamkeiten, die wir hier lesen. Die sind so schlimm, mein Gott, dass wir hier am Ende des Kapitels sind. Das ist so grausam. Wir müssen uns aber damit beschäftigen. Wir müssen uns da, ist es geschrieben. Und dieses Buch ist hier geschrieben und auch Kapitel 7, darauf, dass wir gesegnet werden. Und etwas zu sehen, wie Gott es darstellt, ist nicht richten, ist nicht parteiisch sein. Ist nicht Selbstgerechtigkeit, es ist nicht Überheblichkeit. Wir müssen das, was Gott uns sagt, annehmen und hören und lernen, damit umzugehen. Wir haben vorletzte Woche so Römer Kapitel 8, bestellt euch die CD. Jörg hat über Leiden gesprochen und über Not. Und das Leiden völlig normal ist. Und das Tod völlig normal ist. Unsere Gesellschaft hat es anormal gemacht. immer gesund, immer Party, ewig leben. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit sagt, denke daran, dass du schwach bist, krank wirst und sterben wirst. Das ist das, was das Wort sagt. Dann können wir uns doch freuen, wenn es uns mal gut geht. Meine Kinder freuen sich auch, wenn es ihnen mal gut geht. Wenn Papa nicht böse drauf ist. Wenn Papa nicht ständig korrigiert. Wenn es nicht immer ein Und und ein Aber gibt. Erziehung heißt auch leiden. Ich habe gelitten in der Erziehung. Ich leide heute in der Erziehung meiner Kinder. Und ich leide selbst mehr als meine Kinder in der Korrektur. Es tut es mir viel mehr weh. Ich weine und schlafe nachts nicht in der Korrektur meiner Kinder, weil ich weiß, ich bin es nicht würdig, meine Kinder zu korrigieren. Ich bin selber ein Mensch mit denselben Fehlern, aber ich weiß, ich muss es tun. Ich weiß, es tut ihnen weh und mir tut es viel mehr weh. Und wenn Korrektur so ist, wenn Sachlichkeit so ist, dass es dir schmerzt, dann ist es Gott gegeben und du musst es tun. Das hat nichts mit negatives Gehabe, mit Vorurteile, mit Richten. Viele denken, ja, wenn ich prüfe, dann richtig. Und viele Christen missbrauchen das. Ja, du kannst nicht prüfen, du betrübst den Heiligen Geist, wenn du prüfst. Nee, der Heilige Geist sagt, prüft alles. Prüft alles im Wort. Gott rechtet mit dir und wird dich schon zurechtbringen in seine Meinung. Prüft aber alles, jede Auslegung prüft, ob das gut und richtig ist. Nur so bin ich sicher. Und dann lesen wir in Kapitel 18, nächste Woche ist Kapitel 18, ich bin schon durch 17 durch. Hammer, was? Halbe Stunde, nicht einmal, unter einer halben Stunde. Aber ich möchte nur ein Vers herauspicken. Kapitel 18, Vers 4. Johannes schreibt, und ich hörte eine andere Stimme von Himmel, die sprach, und hier steht, geht bei Luther, weil steht bei euch, kommt. In Urtext springt, kommt. Es steht nicht, geht in die Arche, sondern es steht, kommt in die Arche. Und das ist ein gewaltiges Unterschied. Da, wo Gott mich ruft, dorthin, wo Gott mich haben will, da ist er bereits schon da. Deswegen sagt Christus nicht, geht mir voraus, sondern sagt, folget mir nach. Das, was ich von euch in der Taufe, das, was ich von euch in der Hingabe, das, was ich von euch in der Selbstlosigkeit, das, was ich von euch in Dienst, in der Demut, im Leiden erwarte, das habe ich bereits schon selbst. Und nicht nur Jesus, sondern Gott der Vater. Das heißt, kommt herein. Gott ist schon da in der Arche und freut sich, dass Noah kommt mit seiner Family. Und die ganzen Tiere, die kommen. Warum? Viele fragen sich, wieso gehen die alle da rein? Hey, die gehen zu ihren Schöpfer. Das ist doch völlig natürlich. Ist es nichts Gewaltiges? Das ist völlig super natürlich, übernatürlich. Und hier sagt es, und ich hörte eine andere Stimme von Himmel, die sprach, komm hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangen von ihren Plagen. Hier haben wir das Wort. Guckt mal, wir haben hier lange nachgedacht über diese Kirche, über diese römische Kirche in ihrem Brutalität und Macht und Reichtum. Im Mord und Missbrauch haben wir sie gesehen, bis zum heutigen Tag. Aber hier ist doch etwas Wunderbares und das tröstet mich, weil ich das am eigenen Leib erlebt habe, dass ich Geschwistern habe, die da drin sind. Und deswegen sagt, kommt heraus, mein Volk. Gott hat sein Volk überall. Gott hat sein Volk in der Kirche, in der römischen Kirche, und zwar zu Tausende. Und ich habe mit Nonnen Gott angebetet, gebetet, gefastet, Gemeinschaft gehabt. mit katholischen Nonnen über Jahre in Bombay. Bei ihnen habe ich Trost und Verständnis und Liebe gefunden und Hoffnung und Ermutigung, wo evangelikale Pastoren mich abgelehnt haben und mir gesagt haben, du gehst zu den Armsterbenden, sie sind verflucht. Das sind böse Menschen und sie leiden, weil sie böse sind. Und das waren evangelikale, pfingstliche und charismatische. Hier müssen wir nüchtern sein. Dass ich Teil einer evangelikale oder Teil einer charismatische oder Teil einer pfingstliche oder Teil einer evangelische lutherische Kirche bin, das macht mich nicht zu ein Kind Gottes. Mit der Gesinnung und dem Geist Gottes. Niemals. Es ist nicht in eine Institution, sondern es ist im inneren, inwendigen Menschen. Christus in mir und ich in ihm, da ist die Sicherheit. Wie letzte Woche schon gesehen, niemals in eine Institution. Niemals. Du kannst Mitglied aller Kirchen auf Erden sein. Du hast die Gefahr, letzten Endes dich verwirren zu lassen in Religionen, was du darfst und was du nicht darfst. Freitag kannst du nur Fisch essen. Wenn du ein richtiger Christ sein willst, musst du Sabbat halten und nicht Sonntag, denn Sonntag ist Montag. Aber Christus sagt, Montag ist das. Der erste Tag gehört mir das Beste. Der erste Tag der Woche. Da ist er doch auferstanden. Das ist es doch. Klar ist sein Leid da und wir werden das jetzt sehen. Und darum geht es auch jetzt, dass wir uns mit seinem Leid identifizieren. Aber er ist auferstanden in Ewigkeit. Und ich bin getauft an ihm, um zu erstehen, Römer 6, um mit ihm immer zu wandeln. Nicht gestern und heute und morgen vielleicht, wenn ich nicht sterbe. Nein, ich werde mit ihm in Ewigkeit wandeln. Nicht, weil ich gut bin, sondern weil er gut ist. Komme heraus aus ihr. Sagt es meinen Geschwistern. Lass uns beten für Geschwister in der Kirche, die gefangen sind unter diese Hure, die sitzt. Wenn du die Kirche verlässt, kannst du nicht mehr erlöst werden. Wer soll Sünden vergeben? Nur wir können das tun. Wir haben die Macht, wir sind Gott. Ich bin Gottes Vertreter auf Erden. Mann, Gottes Sohn auf Erden, dafür ist er mir viel zu reich, viel zu machtsüchtig, viel zu fleischlich, viel zu menschlich. Es geht mir viel zu sehr um Macht. Und er wird angebetet und Jesus hat sich nie anbeten lassen vom Mensch, aber der Papst. Zu Millionen fallen sie ihm zu Füßen. Fußballer, Formel-1-Fahrer, Schauspieler, Politiker, Russen, Amerikaner fahren alle dahin, um seinen Ring zu küssen. Ich habe einen Ring, kann mir selber meinen Ring küssen. Das ist das Ring, was meinen Erlöser mir gegeben hat. Ich bin dadurch mit ihm nicht nur verwandt, sondern verheiratet. Ich bin Teil seiner Braut. Ich brauche keinen Ring vom Papst. Da sind aber Geschwister da drin, die Jesus lieben und suchen, wie überall. Und das sollten wir nie vergessen, die Hoffnung für die Kirche, egal wie sie ist, anglikanisch, protestantisch, griechisch, protestantisch, orthodox, ägyptisch oder katholisch, ist doch wurscht. Wir suchen Gemeinschaft mit denjenigen, die Gott suchen. Und Jesus verbindet mich mit diesen Schwestern. Aber er hat mich nicht verbunden mit diesen selbstgerechten, sogenannten evangelikalen Lehrern. Und wir müssen, und das ist heute Morgen, und wir kriegen jetzt ein paar andere Bilder, wir müssen uns mit Christus identifizieren, nicht mit der Kirche. Meine Sicherheit ist in Christus alleine. Wir müssen heraus aus unserer, sage ich jetzt, unsere römische Kirche, deine und meine. Diese Kirche, voller Pomp und Wohlstand, wo es nur um mich geht und dass es mir gut geht und dass mein Konto stimmt und dass ich die beste Arbeitsstelle habe, wo ich am meisten Geld verdiene. Das ist doch römisch-katholisch. Das ist nicht christlich, das ist nicht Christusähnlich. Voller Pomp. Die Kirche in mir, da muss ich raus. Da musst du raus, da müssen wir raus. Voller Machtmissbrauch gegenüber deiner Frau, mein lieber Bruder. Eltern gegenüber eure Kinder. Und wir reden von Missbrauch und sehen das in der katholischen Kirche, in der römischen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass sich in den letzten Wochen mehr als 30 Leute gemeldet haben aus der Landeskirche. Missbrauch. Und ihr dürft nicht vergessen, dass ich euch letzte Woche gesagt habe, dass Missbrauch geschieht. Nicht nur in der katholischen, protestantischen und lutherischen Kirche, sondern in freien Gemeinden. Und sexueller Missbrauch passiert auch hier in Hannover, in der evangelischen Gemeinden. Und sexueller Missbrauch, wenn man das weitflächig sieht, man kann es nicht fixieren, da kommen wir raus, das habe ich nicht getan. Nie ein Kind angefasst. Nee. Aber vielleicht setzt du deine Frau unter Druck. Vielleicht geht es nur, dass du befriedigt wirst. Das ist auch sexueller Missbrauch. Wir müssen da sehr aufpassen. Und wir müssen heraus aus dieses Wohlstandsdenken und bereit sein zu leiden. Wir müssen heraus aus der Kirche zu Christus, der leidende Knecht. Voller Massmissbrauch, voller Werkgerechtigkeit. Ja, in der römischen Kirche ist es so klar, ne? Glaube und, weil sie es selber zugeben, Werke. Ne? Das ist ihre Theologie. In der Konfrontation versuchen sie auszuweichen und so den anderen die Hand zu geben, wie sonst immer. Sie hätten ja auch gern die Evangelikalen. Und sie haben sie fast in vielen Ländern. So schluckt die Hure alle, auch die Evangelikalen. Werkgerechtigkeit gibt es nicht nur in der römischen Kirche, es gibt die überall, es gibt die in mir. Hab heimlich gesündigt, dann bitte ich Gott, vergib mir, Herr, jetzt will ich was Gutes tun. Kennst du den Gedanke? Ich will es wieder gut machen. Bitte vergib mir, aber Herr, du weißt, ich gebe so viel. Du kannst das nicht verdienen. Liebe und Zuneigung, Vergebung und Erlösung ist ein Geschenk. Wir müssen die Kraft haben, wir müssen die Demut haben, uns mit diesem Christus, den wir hier sehen, der das Kreuz umarmt, das ist Leiden, der abgeführt hat, der zum Knecht wurde für uns, der freundlich ist mit Kindern. Wo sehen wir das in den Großkirchen? Bitte erzählt mir das, zeigt mir die Bilder. Und das sind hier nur aus dem Film, das weiß ich. Und dass Jesus, naja, er war bestimmt nicht blond mit blauen Augen, wie die Amis das so gerne hätten. Er ist schon eher wie hier. Und ich finde, eigentlich könnte ich sagen, ja, so ein Jude kann ich mir vorstellen. Aber in sein Leid, ein Diener. Lass uns mal zum Schluss jetzt, guck mal, 5 Minuten und dann sind wir fertig. 2. Timotheus 2. 2. Timotheus 2, Vers 24 bis 26 oder ich muss gucken. 2. Timotheus 2. Ja, lasst uns doch mal 22 bis 26 lesen. Paulus schreibt an Timotheus und sagt, fliehe die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, den Glauben, die Liebe, den Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinen Herzen. Seht ihr, Geschwister, die überall sind. da wo sie sind. Aber die Törichten und Unnutzen fragen weise zurück, Rechthaberei, Dogmatisierung. So sehe ich das, aber ich sehe das so. Offene Herzen füreinander. Weise das zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber, ein Knecht aber, wollen wir jetzt so sagen, ein Diener aber, einer, der wie sein Meister ist, ein Diener des Herrn soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann. Dass er kein Fundamentalist, der herumläuft und alle niedermacht mit seinem Maschinengewehr. Die Bibel wird als Maschinengewehr benutzt. Nein. Und darüber hinaus haben sie auch richtige Maschinengewehre, die Fundamentalisten. Sondern freundlich gegen jedermann. Im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann. Einer, der Böses ertragen kann, geschlagen zu werden, getreten zu werden, angespuckt zu werden. Wie sieht ein Mensch, der so behandelt wird, bitteschön, doch nicht so glatt wie ich heute Morgen, gekämmt, gewaschen, gebügelt. Er ist es. Ihm folgen wir nach. Soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann in Lehren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, den Mut zur Wahrheit hin. Ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, hier, bitteschön, ist das nicht Wunder, dass sie herauskommen, er ruft sie heraus, dass sie herausfinden, dass sie zu Buße, zu Umkehr kommen, wegen der Wahrheit. Erkenntnis der Wahrheit und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, die Verstrickung der Religion, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Philipper Kapitel 1, Vers 29. Denn euch ist es gegeben, dir und mir, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern Feten zu feiern, Happening zu haben, dir Geld zu holen. Lese ein E-Mail bei uns von einer evangelikalen Gemeinde. Jungs, Mädels an der Jugend, habe ich gar nicht weitergegeben. Kommt, holt euch die Knete. Genau so. 750 Euro für denjenigen, der sich selbst darstellen kann. Am besten darstellen kann. Komm und hol dir die Knete. Ich sag mir, was ist das überhaupt für ein Sprachgebrauch? Selbstsucht ist das. Von wegen Selbstverneinung. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, bitteschön. Glauben und Leiden, das sind die Grundlagen hier. Die Bereitschaft zu leiden. Wir werden nicht immer leiden, aber die Bereitschaft. Wer glaubt, wird leiden. Unser Meister hat gesagt, mich haben sie gehasst, euch werden sie hassen. Das sind die Verheißungen. Und wenn es uns zwischendurch gut geht, dann soll man ihnen doch danken, oder? Aber wie gesagt, zurück zu Jörgs Lehre vor 14 Tagen in der Bibelstunde. Leiden. Krankheit ist normal. Gott befreit uns. Gott heilt heute. Deswegen salben wir mit Öl und beten mit Kranken. Und er tut sie immer wieder und es ist toll. Aber Krankheit und Leid ist normal. Ist Alltag für uns alle Menschen. Ich mache jetzt einen Sprung zu Kapitel 3 vom selben Brief. Und zwar Vers 10. Paulus schreibt und sagt, wie er Christus erkennen will, wie den wir gerade gesehen haben in diesen schönen Bildern. Das ist für mich Kirche. Das ist für mich Nachfolge. Das ist für mich Christus. So kenne ich ihn. Er hat so gelitten für mich. All das, was wir da sein, hat er für mich getan.
Ihn möchte, sagt Paulus in Vers 10 von Kapitel 3, ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, die müssen wir haben, sonst können wir die Not nicht durchstehen. Die Kraft, Leiden zu ertragen, habe ich wo? In der Freude seiner Auferstehung. Ich bin mit ihm auferstanden. Einen neuen Menschen. Mehr als Überwinder durch Christus Jesus, der uns stark macht. Ihn möchte ich erkennen in die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Bitte schön. Das ist doch eine andere Kirche, oder? Die Kirche Jesu ist eine ganz andere Kirche. Sie ist immer am Dienen. Sie ist immer am Geben. Ertragen, tragen, leiden. Sich mit den Leidenden identifiziert. Das ist es. Mit seinem Leiden und so seinen Tode gleichgestaltet zu werden. Indem, dass ich diene und bereit bin zu leiden, werde ich geformt durch diese Haltung. Nur wenn ich diesen Schritt tun kann, ich bin bereit zu dienen und mit dir zu leiden, nur dann geschieht Heiligung. Anders kann ich gar nicht geheiligt werden. Ich bin heilig, das ist mein Status. Durch Jesus Christus. Ihr seid alle Heilige. Der Papst muss es nicht tun, euch heilig sprechen. Jesus hat das für 2000 Jahre euch zu Heilige gemacht und da seid ihr. Aber es gibt die Heiligung und das ist ein Prozess und nicht ein Status in Christus. Da stehe ich nicht nur in Christus, sondern Gott, ich stehe in Christus ganz ruhig. Ich bin ersehnt, ein Heiliger. Und in diesem werde ich geheiligt. Das ist ein Prozess. Und das kann ich nur, wenn ich bereit bin, mich zu identifizieren mit der Aufgabe, Diener alle zu sein, wie Christus selbst es war. Und mit ihm zu leiden. Und ich habe Menschen gesehen auf Erden, die gelitten haben. Wisst ihr, die schönsten Menschen auf Erden, die ich gesehen habe, sind die, die am meisten gelitten haben. Ist komisch. Wenn ich Corrie sehe, ich meine, sie ist nicht mehr da heute, aber gehört, gesehen, Corrie war so schön. Da kam Claudia Schiffer nicht mit, es tut mir leid. Nee, und Naomi Campbell lange nicht. Die sieht wie ein Engel aus und verhält sich wie ein, bitte, ich sag's nicht. Gott segne sie, die arme Naomi. Da ist einer, der aber außen gezeichnet ist vom Leid und vom Dienen ihr Leben lang. Innen drin ist solch eine Schönheit, die ist unwiderstehlich. Seid ihr bereit zu dienen? Aus der Kirche heraus? Seid ihr bereit, mit Jesus zu wandeln und zu leiden? Komisch, die schönsten Tage in meinem Leben sind die Tage, wo ich gelitten habe. Ich habe es kaum ertragen manchmal. Aber Jesus ist mir so nah gewesen. Er ist nahe denen, die demütiges Herzens sind. Und das ist nicht die Kirche, sondern die wahre Kirche Christi. Und das bist du. Hoffentlich bist du dazu berufen. Obwohl ich gut in der Zeit bin oder war, habe ich immer noch überzogen. Aber wir haben Ostern, oder? Ist die Osterwoche. Vergiss diese Bilder nicht. Ich liebe Christus, weil er so, wie wir es gesehen haben, für mich gelitten hat. Und diese Liebe zu ihm wird mir helfen, ihm nachzufolgen und bereit sein zu dienen und nicht zu herrschen. Christus hat die Jünger gewarnt, herrschet nicht. Petrus, leg dein Schwert nieder, dein römisches Schwert nieder. Ich will das nicht haben. Vielleicht haben wir ein Lied nach einer langen Predigt. Euch Gottes Segen für die Woche. Habt euch lieb.